Ladies and gentlemen, this is the knockout artist, Chris Hero, and you are listening to Wrestling Talk Radio.
Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Ihr seht es, wir machen mal wieder eine Ausgabe, nur noch 60 Minuten. Und ich habe bei Give Me Five fälschlicherweise gesagt, dass es die dritte Ausgabe ist, aber es ist die zweite Ausgabe. Aber es ist trotzdem ein lustiger Zufall, denn es ist genau 100 Ausgaben WTR nach der letzten. Das ist jetzt 13-16 und die andere war 12-16. Da liegen anderthalb Jahre zwischen oder so ungefähr, Februar 2024. Also, zwei Jahre. Da liegen zwei Jahre dazwischen. Mathe ist heute nicht so, aber liegt am Wetter. Ich bin der Mats und heute dabei ist der Jan. Hallöchen.
Johoho.
Johoho. Jan, wir hatten es versucht im Off-Talk schon mal so ein bisschen zu lösen, aber haben es beide nicht so richtig hinbekommen. Ich war mir sicher, es gab eine zweite Ausgabe. Aber ich habe bei Give Me Five auch so gesagt, ja, dass wir eine zweite Ausgabe nur noch 60 Minuten gemacht haben. Du hast aber auch dich nicht erinnern können, ob du dabei warst vielleicht. Und auch haben wir nicht rausgefunden, warum die nicht veröffentlicht wurde.
Ja, also sagen wir es mal so, ich gehe relativ stark davon aus, dass ich nicht dabei war, weil ich das Gefühl habe, ich habe das Konzept noch nicht mitgemacht.
Okay, das ist schon mal gut. Dann bleiben eigentlich nur noch Leo, Philly oder Basti. Weil das sind so die Kandidaten, mit denen ich das irgendwie im Gefühl hatte. Ich glaube, dann ist es vielleicht wirklich so, ich habe im Off-Talk zu Jan schon gesagt, ich habe ja die erste Ausgabe mit Basti gemacht. Und dann kann es wirklich sein, dass Basti und ich eine zweite Ausgabe geplant hatten und dann aber das Teamausscheiden kam von Willi und Basti und dass wir deswegen diese zweite Ausgabe gar nicht mehr aufgenommen haben. Das heißt, mein Kopf spielt mir da vielleicht ein bisschen Streiche, dass ich in der Planung so weit vorangeschritten war, dass es vielleicht eine zweite Ausgabe schon gab, aber die nie aufgenommen wurde. Ja, wenn sie doch aufgenommen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendein technisches Problem dazwischen gegrätscht hat. Aber vielleicht bin ich beruhigter dadurch, dass das vielleicht wirklich so war, dass das genau in dieses Ausscheiden von Basti aus dem Team ist, dass ich zumindest nicht ganz so dumm bin, dass es vielleicht nie aufgenommen wurde, weißt du? Dann hat man nichts vergessen, sondern es ist einfach nie passiert.
Ja.
Das wäre mir ein bisschen beruhigender, ja? Aber man kann sich auch nicht ändern. Ja, dann erkläre ich dir und auch den Hörern ganz kurz das Sendungskonzept, bevor gleich unsere Stunde losgeht. Ich setze gleich hier einen Counter auf eine Stunde, dann macht mein Handy irgendwann Pimmelimmelim und oder auch Palimpalim, wenn ihr das lieber möchtet, dann ist Ruhe. Also dann wird mitten im Satz unterbrochen. Jetzt ist die Frage, Jan, möchtest du eine Abmod machen? Also möchtest du Bescheid wissen, wann die Stunde vorbei ist oder möchtest du reingrätschen, das ist Outro und dann ist einfach vorbei?
Also ich würde schon gerne zumindest so ein kleines Ende noch machen.
Okay, also vorher vielleicht Bescheid geben, dass gleich vorbei ist.
Ja.
Gut. Das habe ich nämlich mit Basti anders gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir reden einfach weiter und dann ist Ende. Mhm. Ne? Gut, Jan, bist du bereit? Dann würde ich jetzt unsere Stunde starten.
Wenn du nicht vorher noch irgendwas so werbungsmäßig oder so machen willst.
Das kommt alles schon in die Stunde mit rein.
Ach so, alles klar.
Ja?
Okay.
Dann
also,
1, 2, 3 und los.
Für mich schneller reden, alles klar.
Genau, 59, 57, 56 und wir sind mittendrin. Also, das heißt, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, über all das zu reden, was wir heute reden wollen. Thema oder Aufhänger dieses Sendungskonzepts heute, des Podcasts, ist das WrestleMania-Rahmenprogramm von 2026. Und deswegen ist zwar jetzt schon ein bisschen her, weil wir sind ja jetzt schon Ende Juni 2026. Das ist also mehr oder weniger genau zwei Monate her. Und das wird vielleicht auch ein bisschen schwerer sein, zumindest fiel es mir ein bisschen schwerer, mich noch an das zu erinnern, was ich mir aufgeschrieben habe, warum mir das vielleicht auch gefallen hat. Aber der Aufhänger ist, wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen von den Sachen, die wir an dem WrestleMania-Wochenende abseits der WWE geguckt haben und was wir davon am ehesten euch empfehlen können, um dieses WrestleMania-Wochenende so ein bisschen abzuschließen, rund zu machen und so weiter und so weiter. Und dafür passt dieses Sendungsformat nur noch 60 Minuten sehr gut, weil was jetzt reinpasst, ist wichtig genug und was hier nicht mehr reinpasst, das fällt vom Tellerrand runter und das ist dann eben einfach Pech gehabt. Ja? Das wäre so, glaube ich, so ein guter Aufhänger. So, Jan, jetzt haben wir aber verschiedene Herangehensweisen an dieses. Sag mal, was du gemacht hast.
Ich hatte schon am Anfang angefangen, mir immer aufzuschreiben, welche Shows ich gesehen habe, damit ich da einen Überblick behalte. Und da ich schon ein paar Shows gesehen hatte, als du mir das geschrieben hast, dass wir das so machen könnten, habe ich dann so gedacht, so, boah, ich erinnere mich jetzt schon an manche Sachen nicht mehr. Machen wir das mal später. reicht, wenn ich die Shows aufschreibe und wenn irgendwas ganz, ganz wichtig war, weil ich auf gar keinen Fall vergessen darf, dann schreibe ich es mit dazu. Also ich habe jetzt mehr eine Liste an Shows, zu denen ich teilweise zwei Sätze zu sagen hätte, so kurze Einordnung, für wen das vielleicht was ist. Und zwei Shows, wo ich vielleicht ein paar mehr Sätze habe.
Okay. Ich habe an dem Wochenende 27, also nicht an dem Wochenende, ist es nicht richtig, in der Woche, ja, machen wir es mal ganz, ganz fair, genau sind es 8 Tage, habe ich 27 Shows geguckt. Sehe ich hier gerade in meiner Liste. Das kann man so machen, das ist viel zu viel. Deswegen gucke ich aktuell auch so wenig wie ewig nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich völlig zugedröhnt an dem Wochenende. Zugedröhnt ist eine gute Aussage, weil ich gestern zum Beispiel wieder einen heftigen Schmerzschub hatte und überhaupt nicht mit der Welt klarkam. Und dann, naja, gut, ist wieder was ganz anderes. Heute geht's. Ich habe das so gemacht, ich habe mir einfach während der Show schon die Matches rausgepickt. Also ich habe gar nicht mal eine ganze Show, sondern ich habe mir das aufgeschrieben, was mir dann bei den Shows wiederum am besten gefallen hat. So habe ich 5 Matches, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Matches. Und habe 2 ganze Shows, die aber wiederum gut zusammenpassen. Das wäre also meine Herangehensweise. Aber ich habe diese Shows, wahrscheinlich, die Jan jetzt gleich spricht, eine habe ich davon, glaube ich, nicht gesehen, weil ich nach wie vor Bloodsport nicht geguckt habe. Habe ich nur Cherrypicking gemacht bisher. Die ganze Show habe ich noch nicht geguckt. Aber ja, gucken wir mal. Ja, dann fangen wir an mit deinem. Also, wir machen hier keine Top 5 oder sowas. Das sind einfach Highlights. Ihr könnt euch dann selber rauspicken aufgrund der Aussagen, die wir treffen. Oder wenn ihr merkt, das ist eher so mein Geschmack, dann ist das vielleicht etwas für euch. Vielleicht habt ihr es längst gesehen, weil es halt 2 Monate her ist. Aber die einen und anderen da draußen warten ja auch manchmal so auf das, was wir hier sagen. Und gucken dann vielleicht aufgrund der Empfehlung, weil sonst die Masse einfach zu viel ist. Dann sind wir halt jetzt zwar ein bisschen spät dran, aber vielleicht auch noch nicht spät genug. Und ja, Jan, was wäre denn dein erstes Highlight im Rahmenprogramm von Mania gewesen dieses Jahr?
Ich gehe jetzt mal gerade so ein bisschen zeitlich ran. Das dürfte auch die erste Show gewesen sein, zumindest nach meinen Unterlagen, die ich gesehen habe. Dragon Gate USA, The Gate of Sin City.
Ja.
Wer bei Dragon Gate sonst noch nie so groß reinguckt hat, kann die Show gucken. Ist ja, also zumindest alles, was ich jetzt gesehen habe, oder fast alles, ist Füller Plus. Außer ich sage was anderes. Und ja, wie gesagt, wer bei Dragon Gate nicht drin ist, kann die Show gucken und kriegt halt einen guten Querschnitt. Ob sich das jetzt, gut, jetzt muss man sagen, da werden wir vielleicht in der einen oder anderen späteren Ausgabe von Give Me Five mal noch zukommen. Bei Dragon Gate ist gerade auch so ein bisschen alles so drunter und drüber, da passieren so gerade Sachen. Das ist vielleicht jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um da reinzukommen in Dragon Gate. Und der Streaming Service von Dragon Gate ist eh so eine Sache. Aber deshalb ist es halt auch schwierig, überhaupt bei Dragon Gate reinzukommen, weil die halt eigenen Streaming Service, der eher so meh ist, mit relativ hohem Preis. Deshalb ist das hier mal ein guter Zeitpunkt oder eine gute Möglichkeit, mal reinzugucken. Weil ich gestern übrigens auch erfahren habe durch einen anderen Podcast, kleine Warnung, falls jemand Dragon Gate den Streaming-Service ausprobieren möchte, in dem Moment, wo ihr kündigt, ist das Abo weg. Das heißt, wenn ihr euch denkt, ey, ich abonniere das für einen Monat und wie man das ja gerne dann macht, direkt am Anfang direkt wieder kündigen, damit man es nicht vergisst,
bei
Dragon Gate USA schlechte Idee. Das war früher, muss man sagen, bei New Japan World auch so. Aber das haben die auch schon vor Jahren, sag ich mal, geändert.
Das ist aber weird, ne?
Ja. Also, ja.
Aber in dem Fall, Jan, also die Show ist ja auch Dragon Gate USA Banner. Das heißt, es ist sowieso so ein bisschen abseits, ne? Ich meine, Dragon Gate USA hat die letzten Jahre ja nicht wirklich veranstaltet. Letztes Jahr die Rückkehr, ne? Und davor, keine Ahnung, 10 Jahre Pause oder so. Keine Ahnung, wie lange das her ist davor, als sie regelmäßig veranstaltet haben. Und da war ja auch mehr geplant eigentlich. Und nun haben sie halt eigentlich letztes Jahr WrestleMania veranstaltet und dieses Jahr WrestleMania wieder. Also das ist auch keine laufende Nummer. Das ist einfach so ein Unterformat, was dann im Rahmen der Amerika-Shows gemacht wird. Mehr nicht.
Ja.
Also, ja.
Ich glaube, das war auch die Show, war die, glaube ich, bei der ersten, wo Alec Price durch die Treppe gestürzt ist oder durchgetreten ist.
Genau.
Ich weiß gar nicht.
Da hab ich runtergeklatscht. Ja. Also hat seinen Oberschenkel oder Hinterschenkel sein Hemd da eingequetscht.
Ja. Das hätte Gut, er ist dann auch eine Weile ausgefallen, zumindest fürs Wochenende. Aber da gab es dann, er hat eine Vertretung.
Aber er kam auch wieder zurück. Er hat ja dann, er war ja dann heftig bandagiert für. Also ich glaube, drei Shows hat er ausgesetzt, glaube ich. Mhm. Und dann kam er heftig bandagiert. Mit verschiedenen Farben dann auch von diesem, ne? Also verschiedene Matches, verschiedene Bandagenfarben.
Ja.
Genau.
Gut.
Das sah auch fies aus. Das hat man auch gleich gemerkt, dass das nicht gut war.
Mhm.
Ne? Ja. Aber Jan, von der Show habe ich tatsächlich auch eins meiner Matches, die ich rausgepickt habe, zu empfehlen. Also Dragon Gate USA, The Gate of Sin City, habe ich den Co-Main-Event, das ist Yamato gegen Jonathan Gresham.
Ich wollte gerade sagen.
Das hat mir richtig gut gefallen. Das war einfach durchweg richtig gutes Wrestling. Ich meine, ja, jetzt ist auch nicht so schwer. Zwei Wrestler, also einen mag ich sehr, den anderen mag ich, wenn ich ihn sehe. Das ist jetzt nicht so, dass ich Yamato Cherrypicking mache, aber der ist halt ein guter. Mhm. Und dann war das auch nicht so schwer, dass das gut wird. Natürlich ist guter Wrestler gegen guter Wrestler nicht gleich gutes Match. Aber in dem Fall hat es gepasst, hat gestimmt und es hat Laune gemacht. Also Yamato gegen Gresham wäre dann so meine erste Match-Empfehlung.
Ja. Gut. Gleiches Prinzip wie eben. Um da mal reinzugucken, wobei das da deutlich einfacher ist, um überhaupt reinzugucken, ist bei Progress. Das ist direkt die zweite Show gewesen, die ich...
Du meinst Progress?
Ja. Chapter 193. Auch wieder, also ich fand's gut, die Cage-Match-Wertung gibt mir da jetzt nicht so recht. Da muss man mir jetzt mal sagen, wie das so, wo er es einordnen würde. Ich fand die auch mindestens solide. Aber wie das halt bei mir auch oft so ist, da ich bei Progress nicht so drinne bin und auch nicht so oft sehe, sind da halt einige Leute mit bei, die ich halt auch nicht häufig sehe. Und Leute, oder vielleicht auch noch gar nicht gesehen habe, also ich glaube Kuro, der im Opener mit AJ Cleary gegen Subculture angetreten ist, ich glaube, von dem habe ich vorher noch nicht groß was gesehen. Und da habe ich ja eh immer meinen Spaß, wenn ich, selbst wenn die Matches dann nur okay bis mittelmäßig sind, dann habe ich immer noch meinen Spaß, wenn ich da neue Leute sehe. Das macht das für mich eh immer noch mal einfacher.
Darf ich was über Kuro sagen?
Ja.
Das ist so einer, meiner Wrestler, die ich aktuell sowas von overhyped finde. Er ist halt, also französischer Wrestler oder ist er belgischer Wrestler? Auf jeden Fall wrestelt er großteilig französisch. Also müsste er Franzose sein. Er wrestelt halt auch viel in Deutschland und eben England. Ich finde, er hat eine tolle Präsentation. Er hat inzwischen auch ein großartiges Entrance-Theme à la Seth Rollins, was man gut mitsummen kann. Aber er hat kaum ein Verständnis für Positioning im Ring und für Verkaufen. Das heißt, er ist eine reine Leinwand, die nur darum geht, ich muss gut aussehen. Weißt du, was ich meine? Klar, er ist noch jung, der ist 20 oder so, keine Ahnung, 21, irgendwie sowas. Ich habe gerade keine exakten Daten.
27
aber
war Cage Match.
Wie viel?
27.
Oh, dann ist vielleicht meine Aussage schon ein bisschen relativierter. Ah, aber er ist noch nicht so lange dabei, dann ist das vielleicht das. Er ist 4 Jahre oder so. Naja, ist auch schon relativ lang.
2019, aber wie gesagt, ne, war ja auch Corona und so mit bei.
Ja, genau. Okay, also ich habe ihn auf jeden Fall seit 4 Jahren auf dem Radar, mal so sagen. Und der hat sich in der Zeit so gut wie gar nicht entwickelt, außer dass er eben, wie gesagt, an seiner Präsentation nach außen hin gearbeitet hat, dass er jetzt ein neues Entrance-Team hat. Aber sobald er im Ring ist und sowas und beim APCC oder APC-Catch ist halt der Ring auch ein bisschen kleiner. Mhm. Und da merkst du mitunter, dass er da überhaupt kein Gefühl für hat. Und das ist aber einer seiner Hauptringe. Und das sind so Sachen, die mich dann sehr rausbringen. Und du merkst auch in der Verwaltung seiner Aktionen, er versucht wirklich, egal in wie lang seine Matchzeit ist, er versucht, seine Spots reinzukriegen. Und sowas mag ich einfach nicht.
Hm.
Ich kann mir vorstellen, dass der trotzdem immer noch gut genug ist, um mal irgendwann besser und größer hinauszukommen, ja. Aber dass jetzt zum Beispiel ein Ricky Sosa, Bang Bang, an ihm vorbeigezogen ist in relativ kurzer Zeit, sollte ihm eigentlich zeigen, ich mache irgendwas verkehrt. Ja, also das ist so das, was ich zu Kuro noch sagen wollte. Weil er ja im Opener stand mit LJ Cleary gegen Webster und Andrews.
Genau. Ja, ansonsten...
Also, und auch die Aussage mit Progress, Jan, also die Show ist keine wirkliche Progress-Show.
Okay.
Das ist so ein, das ist, ja, ich weiß nicht, am ehesten ist es eine Show auf also mit einem Kader, den man auch bei Progress so sehen könnte, in einem anderen Land, bei dem das Publikum aber zum Teil nicht weiß, wer dort wrestelt. Und Progress ist zum größten Teil auch mit einem Publikum verbunden, wo im Prinzip jeder Wrestler, der durch den Vorhang kommt, eine Reaktion ziehen wird, einen Chant bekommt oder halt in dem Fall eine negative Reaktion, wenn du denn nun Heel bist. Und das macht viel zu diesem Gesamtgefühl englisches Wrestling aus. Und das hast du halt in der Show nicht. Und deswegen ist das auch nicht unbedingt so etwas, was man da, also was ich da jetzt positiv herausheben würde.
Okay.
Ja? Es ist ein Showcase, mehr nicht.
Ja. Auf jeden Fall war das auch die Show, wo ich das erste Mal das neue Gimmick von Leo Rush gesehen habe. Das, ich nenne es jetzt mal den Gollum.
Blackheart heißt der, ne?
Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein normaler Spitzname ist oder ob das jetzt halt zu dem Gimmick. Hat ja auch gerade.
Das Gimmick, ja.
Hat er jetzt auch gerade. Achtung, Spoiler! Gold gewonnen bei Ring of Honor. Und ich mag Simon Miller. Ich glaube, da gibt so gefühlt, wenn ich so Internetsachen mitkriege, mögen ihn nicht so viele, aber ich mag ihn. Ist jetzt natürlich nicht kein Mega-Wrestler oder so, aber irgendwie so Comedy und sowas, das kann er, finde ich. Aber.
Ja. Kennst du sein Interviewformat? Under the Mat?
Ich glaube nicht.
Das kann ich sehr empfehlen. Macht sehr Spaß. Also hat auch so einen gewissen vierte Wand-Geschichte, dass da sehr viele Geheimnisse verraten werden über Wrestling, ohne sie explizit so, weißt du, also man muss wissen, was er meint, um zu verstehen, was er meint. Aber das ist zum Teil sehr, sehr witzig, was er dort auch an Gästen und sowas dann präsentiert. Okay. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Under the Mat heißt das.
Ja. Gut. Hast du noch was zu der Progress-Show?
Ja, ich habe den Main Event als das, was man von der Show, wenn man was gucken möchte, unbedingt von der Show, wäre der Main Event Progress World Title Match Man Like the Reese gegen Michael Oku. Das hat Laune gemacht. Das war nicht so gut, wie es schon mal war zwischen den beiden. Das lag aber dann vielleicht auch wieder an dem Ort, an der Wirkung des Publikums. Klar haben die sich reingegroovt und haben vor allem auch Man Like the Reese irgendwann komplett gefeiert, der sich aufgrund der Reaktion an dieser Show noch weitere Bookings für das Wochenende verdient hat. Das sollte schon mal dafür sprechen, was der da kann. Aber Michael Oku-Matches sind halt eigentlich im Prinzip das Gleiche, was Kuro macht. Ich brauche eine gewisse Zeit, um alle meine Spots runterzukriegen. Nur, dass das halt Michael Oku technisch viel sauberer macht und viel besserer Wrestler ist, als es Kuro ist. Und deswegen kann man da auch immer so ein bisschen nach Michael Oku-Matches. Die müssen halt mindestens 20 Minuten gehen. Ja, gut, ist hier nicht so 13:47, aber er gewinnt ja auch nicht. Dementsprechend, ja, kann man auch immer so ein bisschen mit vorgehaltener Hand Michael Oku sehen. Aber er ist halt großartig in dem, was er macht. Aber ich habe manchmal so meine Sorgen, dass er muss mindestens 7 Mal einen Half-Crab machen und dafür braucht er halt ungefähr 8 Minuten. Das heißt, wenn das Match auf 10 angesetzt ist, braucht Michael Oku 8 mehr. Das heißt, wir haben 18 und 19 Minuten und dann kann das Match so stattfinden, wie Oku das möchte. Wer viel Rev Pro guckt, weiß genau, wovon ich spreche. Ja? Aber ansonsten wäre das so das Aushängeschild von der Show. Man Like the Reese gegen Michael Oku um den Progress World Title.
Ich weiß nicht, ob du da jetzt schon was gesehen hast. Hast du jetzt seit der Übernahme schon was gesehen jetzt vom Progress?
Nee. Okay. War ja bisher nur eine Show.
Okay.
Es war nur die Ankündigung halt, dass ich mitbekomme, dass sie dass sie den Schedule erhöht haben. Also sie machen wieder mehr Shows und holen sich auch Wrestler wieder zurück und machen auch viel mehr wieder auf Fly-In-Basis, was jetzt eine Zeit lang nicht so unbedingt der Fall war, immer mal wieder. Aber direkt dieser Triple-Shot, den sie da machen, da sind halt direkt schon angekündigt, also unter anderem Donovan Dijak, Leo Rush und noch irgendwas. Also die gehen direkt wieder all in, so, weißt du? Mal gucken, was das wird. Aber ich habe die eine Show, die bis jetzt stattgefunden hat, habe ich noch nicht geguckt, nee.
Okay.
Die hat halt an dem, im Rahmen der Summer Games Fest stattgefunden. Und Da habe ich das nicht geguckt, live entsprechend. Und danach war halt dann die Fußball-WM. Und ich habe es bisher nicht geschafft aufzuholen. Was aber sich auf alles bezieht. Also ich bin auch bei Game Changer da nicht hinten dran, weil Fußball-WM reicht mir dann, wenn ich da so meine Spiele gucke und so. Dann mag ich nicht noch zusätzlich Wrestling gucken. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich keinen Bock auf Fußball habe oder so, dann gucke ich vielleicht eine Show. Aber das bringt auch nicht so viel. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil ich einen Backlog von, ich glaube, 18 Shows aktuell habe. Also da muss ich jetzt ein bisschen ranklotzen, dass ich da relativ schnell wieder aufhole. Aber das werde ich wahrscheinlich erst nach der WM schaffen. Oder in den Tagen, wo jetzt keine Spiele stattfinden irgendwann.
Ich muss übrigens sagen, heute meinen favorisierten nicht-deutschen Spieler kennengelernt. Er hat leider noch nicht gespielt für Südkorea. Jens Kastrop.
Okay. Einfach nur des Namens wegen.
Ja, fand ich lustig. Habe ich heute in einem Podcast gehört. Musste ich erstmal gucken, weil das mir nichts gesagt hat. Aber ja, er hat, da er noch nicht gespielt hat, konnte ich es auch. Ja. Alle so, ne, alle typische südkoreanischen Namen. Dann hast du da Jens Kastrop dazwischen. Das ist lustig. Das ist genau mein Humor.
Ach, vor Humor, Jan. Für diese Show. Du hast ja dann auch Paul Walter Hauser gesehen.
Ja.
Der hat ja jetzt dieses Mercenary-Gimmick, dass er nur noch für Geld antritt und die Fans ihm egal sind und so weiter und so weiter. Wie findest du das? Wie viel hast du von ihm schon gesehen und wie findest du das?
Also ich würde mal sagen, ich habe von ihm eine Handvoll Matches vielleicht gesehen. Ich glaube, davor das letzte Mal könnte bei MLW gewesen sein, hier bei der Battle Royale. Ja,
Battle Riot. Battle Riot.
Ich glaube, da war er mit drin dieses Jahr.
Ja, ziemlich sicher.
Ja, ist okay. Also, gefühlt kriege ich von ihm ab und zu mal was in die Twitter-Timeline, wo er mir irgendwie unsympathisch rüberkommt, aber...
weil er gegen die WWE schießt?
Nee, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so die Art, so...
Das ja, weil er hat ja jetzt mehrfach gegen die WWE geschossen, dass Roman Reigns sich jetzt dadurch, dass er bei dem UFC-Ding im Weißen Haus dabei ist... dass er halt zeigt, was ihm dann Wertigkeit, Wichtigkeit, dass er eben ne, da, wo das Geld ist, da geht er hin und so, dass Roman Reigns entsprechend auch nur ein Rädchen im System ist und dass er nicht mehr davon reden müsste, irgendwie immer präsent zu sein oder so. Und das andere war halt dann diese Grundkritik an der WWE. Also ja, er nutzt ein bisschen seine Plattform auch, um seinen Unmut ne, und sagt dann, wenn ihr wollt, dass ich euch das ins Gesicht sage, dann ladet mich zur Show ein. Also mal gucken, was da noch kommt. Aber ja, ich mag also dieses Mercenary-Gimmick, er redet halt sehr viel, also er hat ja mehr Mic-Time, als seine Matches im Prinzip sind. Auch hier bei der Show ist es, glaube ich, ganz ähnlich, das ist ein 6-Minuten-Match und ich glaube, ungefähr genauso lang hat er geredet, vor und nach dem Match, wie auch immer. Aber die englischen Fans hassen ihn dafür. Also wirklich, die mochten ihn von Anfang an nicht so wirklich, dann ist er ja Proteus-Champion geworden und jetzt mögen sie ihn noch weniger, weil er ihm den Gürtel ja eigentlich vorhält. Denn er verteidigt ihn ja überall gefühlt, außer in England. Und das ist so ein, ja, weiß ich auch. Also ich glaube, er macht das schon ganz gut. Aber ich so richtig, so hundertprozentig überzeugt bin ich von dieser Gimmick-Art noch nicht. Von diesem Mercenary, wie auch immer er sich da jetzt nennt. Ne? Also, aber ich finde ihn unterhaltsam. Ich mag ihn halt als Schauspieler auch tatsächlich. Und deswegen fand ich ihn dann auch cool, dass er dann, also für mich ja Cobra Kai, ne? Da ist er ja für mich dann erstmal rausgestochen. Aber darüber hinaus hat er ja auch viele gute Filme gedreht und ja, dann war er halt im Wrestling und größtenteils MLW, die ich halt eine meiner Hauptligen, wo ich versuche, jede Show zu gucken. Das heißt, ich habe schon sehr viel von Hauser gesehen, aber ja, das bei Progress gefällt mir nicht so hundertprozentig. Vielleicht ist es, weil die Liga so anders ist. Weißt du, weil das eher eine Wrestling-Liga ist, als vielleicht MLW, wo alles drin ist. Und da passt ein Hauser vielleicht besser rein. Aber andererseits, vielleicht passt genau deswegen auch Hauser wieder zu Progress. Das ist, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ja, also, genau. Aber die Show war okay. Ja, mehr nicht.
Alles klar. Gut. Apropos okay, aber da ziehen wir jetzt wieder massive Vietnam-Flashbacks bei Matze gleich raus. War dieses Jahr im WrestleCon Mark Hitchcock Memorial Supershow.
Ja, aber schlechter als letztes Jahr kann es ja auch nicht werden. Ja. Also vor allem diese zwei herausragenden Matches, die direkt aufeinanderfolgend waren.
Ja. hier wäre auch das erste Match, wo ich sagen würde, das sollte man auf jeden Fall mal gucken. Auch wenn der Ausgang halt meilenweit gegen den Wind klar war. Bandido gegen Galeno de Mal. Das fand ich richtig gut.
Ich finde, sie hatten am Anfang ganz schön Probleme miteinander. Und dann haben sie sich aber reingegroovt, je länger das Match wurde.
Ja. Dürfte, also ich gehe auch davon aus, dass die vorher nicht groß mal irgendwo aufeinander getroffen sind. Weil
die haben zusammen trainiert. Also Bandido ist einer der Haupttrainer von Galeno.
Okay, weil ich jetzt Galeno halt viel bei Noah gesehen hatte und so. Und Bandido ja CMLL und so. Dass die sozusagen auf den anderen, auf den unterschiedlichen mexikanischen Seiten sind. Jetzt ist mittlerweile ist er ja bei Scalano ja bei AAA offiziell. Und ja, den mag ich ja, wie gesagt, seit seiner Noah-Zeit sehr.
Die wollten das Match ja auch unbedingt, haben sie ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt. Es kam halt aufgrund, es sollte ja schon mal stattfinden. Aber dann fand es nicht statt wegen Corona. Und dann war eine Verletzung, also die lange Verletzung von Bandido, das hat dann halt viel schwierig gemacht. Und dann waren es halt unterschiedliche Ligen. Das heißt, die sind dann nach dem Training, also wo dann Bandido eben Teil im Training von Galeno hat, hatten sie nie wieder die Möglichkeit, abseits von dem, was nicht klappte. Und deswegen, haben sie sich sehr auf das Match gefreut. Und aber wie gesagt, ich finde, sie hatten am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten, so Timing-Geschichten, blablub. Aber je länger das Match war, haben sie sich reingegroovt und auch das Publikum hat sich reingegroovt und dann wurde es am Ende. Und dann war es irgendwie schon wieder vorbei, so, weißt du? Dann, ja, okay. Aber ich habe tatsächlich von derselben Show ein anderes Match, Jan, was ich empfehlen würde. Nämlich, versuch du mal, vielleicht hast du ja eine Idee. Was könnte ich nehmen?
Also, mir, auch wenn es relativ kurz war, Davis gegen Tanaka hatte ich eigentlich. Habe ich ganz gut in Erinnerung. Einfach nur zwei Miethaufen?
Fleischhaufen.
Fleischberge, die sich ordentlich weichklopfen, auch wenn es nur 8 Minuten sind. Da habe ich immer meinen Spaß mit. Aber wenn es das nicht ist, dann.
Nee, ist es nicht. Nee, ich mach's dir mal leichter. Ich sag's einfach. Also das Match danach: Blake Christian und Lee Johnson, The Swirl gegen Flash Morgan Webster und Mark Andrews, okay. Subculture, hat mir aus irgendeinem Grund richtig gut gefallen. Also vom Entrance an, Publikum war drin, hatten Bock. Ich mag Blake Christian einfach. Seit seinem GCW World Title Run ist das so einer der Wrestler, die ich auch gerne weiterverfolge, wo ich Cherrypicking mache. In dem Fall mag ich halt Subculture sehr. Und das war mal wieder so ein Match, wo auch bei Subculture sehr viel funktioniert hat. Denn ich habe so ein Problem auch in dem ganzen TNA-Run. Da sind irgendwie, weiß ich auch nicht, die so ein bisschen vom Namen profitieren, aber nicht mehr so wirklich abliefern oder nicht abliefern können oder was auch immer. Aber in dem Match war das nicht so. Es hat alles funktioniert, die Spots sahen gut aus, Publikum hat's gefressen. Das hat mir Laune gemacht. Also es war gegen Subculture von der Mark Hitchcock Memorial Show.
Ja. Gut.
Dann, ja, mach ich mal noch, also was du wahrscheinlich nicht machen wirst, Jan. Ich bin mal bei MDK Fight Club. Also erstes Mal gesehen? GCW. Hast du gesehen, ja, aber da wirst du wahrscheinlich keine Highlights von haben. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Fandest du, also Hayabusa, Masato Tanaka gegen Bear Bronson und Mr. Danger, muss man erwähnen, dass es stattgefunden hat. Ja, der neue Hayabusa mit okay von der Familie, von Eiji Ezaki, halt dieses Gimmick übernommen und gleiches Entrance-Team, auch sehr viel ähnliche Bewegungen. Die Narben fehlen natürlich, die Hayabusa hatte, die hat er noch nicht. Aber ja, ich habe tatsächlich den Opener von der Show. No Ropes, Barbed Wire Match, Slade gegen Dr. Redacted. Holy moly, hat das Laune gemacht. Also das sind so zwei dieser Wrestler, dass ich von denen mal was empfehle, ist eigentlich völlig absurd. Die sind einfach nur durch. Also so negativ und positiv zugleich, wie man es nur sagen kann, über diese beiden Wrestler, das trifft auf Slade und Dr. Redacted zu. Dr. Redacted ist einer meiner aktuell liebsten Entrances, weil der halt rauskommt und die Leute schubst. dass die hinfallen auf dem Platz. Es brechen regelmäßig Stühle unterm Gewicht der Leute zusammen. Es ist so lustig. Er kümmert sich auch um Leute, wenn er geht da nochmal hin, gibt denen nochmal irgendwie Handschlag oder so, hilft ihm wieder auf oder so und da haut ihn am besten nochmal um. Ich finde das so lustig, weil alle wissen eigentlich, worauf sie sich einlassen und wollen sich schubsen lassen und dann hast du bei mal so einen Domino-Effekt, weißt du? Der eine, der sich schubsen lassen will, fällt so unglücklich, dass die anderen fünf hinter ihm mitfallen. Das ist so witzig, ich mag das einfach. Und Slade ist halt dieser Badass, No-Fucking-Nonsense-Typ. Und die beiden gegeneinander, das war einfach schon... Ich hab das Highlight eigentlich nur deswegen, der Realisierung wegen, dass das gleich stattfindet. Also das Slade gegen Dr. Redacted im Rahmen vom WrestleMania-Wochenende ein No-Ropes-Barbed-Wire-Match haben werden. Das ist mein Fakt, den ich heraushebe, weil das einfach... Das spricht so sehr für aktuelles Game Changer Wrestling. Das ist so over the top zum Teil. Und dass so ein Match einfach hier random rausgeballert wird, fand ich einfach super unterhaltsam und hab mich abgeholt. Und deswegen musste ich es einfach erwähnen. Ja, Slade gewinnt am Ende, ist aber wurscht. Also ist wirklich Latten am Zaun.
Ja. Also die Show würde ich so im Großen und Ganzen so mit. Ist wahrscheinlich schnell weggeguckt. Also ich sehe hier auch gerade nochmal die Zeiten. Also der Opener 9 Minuten, dann 2x 7 Minuten. Gut, der Main Event, das Tag Team Match dann mit 15. Waren auch nur die 4 Matches.
Ja, und hier Megumi Kudo wurde noch in die Deathmatch Hall of Fame aufgenommen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn man halt nur das Innenring, dann ist man da halt auch in der Stunde locker durch.
Die war auch super süß, ne, wie sie das angenommen hat und sich dann irgendwie so schüchtern irgendwie. Und ich fand ein bisschen schade, weil die eigentliche, die Deathmatch Hall of Fame fand ja im Rahmen vom Survival-Wochenende statt. Und da ist sie dann nicht dabei. Aber hat es wahrscheinlich dann nicht hinbekommen, ne? War wahrscheinlich im Rahmen von WrestleMania sowieso dann in Amerika. Und dann haben sie das da gemacht, aber sie gehört dadurch nicht offiziell zur 2026 Class of Deathmatch Hall of Fame. Lups. Finde ich ein bisschen schade.
Ja.
Aber gut. Ja. Es ist, wie es ist. Trotzdem war das irgendwie niedlich, wie sie da reagiert hat, im Ring geklatscht hat und sich so immer bei Emil immer geguckt hat. Kann ich jetzt was sagen? Bin ich jetzt fertig? Darf ich jetzt gehen? Nein, du gehst noch nicht. Du musst dir jetzt das Video angucken. Und dann ist es irgendwie auch ganz niedlich. Also, ja. So schüchtern irgendwie und ja. Genau.
Ja.
Genau. Ja, was hast du als nächstes bei dir bei Highlights?
Machen wir mal die nächste Show, wo man wieder sagen kann, da kann man reingucken, um mal so einen guten Überblick zu bekommen. Wobei es da wahrscheinlich einfacher ist. Die ist jetzt mal nicht bei Fuller Plus mit dabei. Da ist wahrscheinlich einfacher, wenn man einfach mal einen Monat Wrestle Universe sich organisiert. Tokyo Joshi Pro live in Las Vegas. Ist eine Tokyo Joshi Pro Show. Also von top to bottom, wie man so schön sagt. Die Titel wurden verteidigt. Im Großen und Ganzen, auch wenn man da sagen muss, dass das jetzt teilweise zu dem Zeitpunkt waren noch, waren The Inspiration noch die Tag Team Champions, haben mir überraschend für mich verteidigt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Titel da schon zurück wieder wechselt. Und der Main Event Yuki Arai, ist sie noch Champion? Muss ich jetzt selber kurz gucken. Ja, ist noch Champion. Hat er, glaube ich, auch erst kurz vorher gewonnen gegen J-Watt. Ja, da war auch klar, dass sie den nicht verliert. Also da war jetzt kein großer Upset, wie man so schön sagt, zu erwarten. Aber ja, also, ne? Man hat genau das gekriegt, was man erwartet von Tokyo Joshi Pro. Die waren ja mit den, ich nenne es jetzt mal den anderen AEW-Adjacent liegen im Pearl Theater. Das sah ganz gut aus, also die Location. Leider gerade bei der Tokyo Joshi Pro Show, da habe ich ein paar Sachen auf Twitter gelesen gehabt, da wurden noch während der Shows noch Leute, sag ich mal, nach vorne gesetzt, damit das nicht so leer da aussieht. Das ist was, was ich ein bisschen schade finde.
Ja, ist normal.
Dann ja, die war ja auch relativ früh. Also das war ja auch eine Show, die lief, das müsste sogar eine gewesen sein von den frühen. Jetzt müsste ich rechnen. Also wenn sozusagen die ersten Shows live liefen immer am Abend bei uns dann so 20 Uhr, dann war es bei denen 12 so?
10? Also die ersten Shows gingen immer so um 10 los. 10, also die Taktung war 10, 12, 14, 30, 16, 30, 18, 20.
Ach so, jetzt Ortszeit.
Ja.
Ja, ich habe jetzt von deutscher Zeit, war ich jetzt so bei. Nee,
also für die vor Ort, genau.
Ja. Deshalb, also war das, wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, war das halt eine von den ganz frühen. Das war dann halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Pech für Tokyo Joshi Pro. Aber wenn man durch Zufall halt an die eher rankommt als an die anderen von Wrestle Universe, wäre das halt wieder so ein klassischer Fall von, da sieht man einmal alles von Tokyo Joshi Pro, kann man sich angucken und hat da den guten Übersicht-Ausschnitt. Ihr wisst schon.
Ein Querschnitt durch die Liga.
Querschnitt. Das ist das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist.
Okay. Gut. Jan, hast du was von Effies Big Gay Brunch?
Ja, das ist mein letzter Tab.
Okay. Dann lassen wir das mal noch. Was habe ich hier zwischendurch noch? Nee, das andere haben wir alles schon gesagt. Also das sind meine. Also das letzte Match bei mir findet bei Effies Big Gay Brunch. Dann mach du mal weiter. Das hast du als nächstes.
Dann habe ich noch habe ich eine Sache, wo ich einfach nur kurz sagen muss, da finde ich es zum Schreien beschissen, dass die Show immer noch nicht zur Verfügung steht, weil ich die unbedingt sehen will, ist nämlich die Show von Marvelous mit dem Main Event Sparkwash gegen Johnny Robbie und Mio Momomo, Momono, so rum, wo ja sogar noch auf der Kippe stand, ob Sari überhaupt da ist, weil die am selben Tag, also japanischer Zeit selber Tag. Ich weiß gar nicht, wo sie angetreten ist. Sendai Girls. Auf jeden Fall irgendwo in Japan. Flughafen rübergeflogen, um dann hier für ein Main Event da zu sein. Und die Show gibt's immer noch nicht. Und das. Ich gucke so einmal pro Woche, gucke ich, ob die Show mittlerweile online ist. Also manchmal weiß man halt nicht. Bei Marvelous war ja dann auch. Das war jetzt. Wann später, ein, zwei Wochen später, waren die 20-jährige Anniversary-Show, die eigentlich mal ein Pay-Per-View war, aber wie das immer bei den Pay-Per-View-Shows denn so ist, die sind nach einer Weile, kommen die dann sozusagen in den normalen Free-Feed für die Abonnenten. Selbst die ist mittlerweile, aber von der Show, du hörst auch nichts. Da wird halt auch nichts groß irgendwie, denn so, dass man dann weiß, okay, die kommt irgendwann. Aber das nervt mich richtig. Gut, einmal kurz gerantet.
Bisschen wie das Beispiel bei mir mit House of Glory, ne? Die Januar-Show, die auch aufgezeichnet wurde, aber von der man kein Bildmaterial sieht. Keine Highlights. Also, ne, die Highlight-Clips sind die im Build-Up, die Interviews und sowas, um die Matches zu hypen. Aber die Show hat stattgefunden, offensichtlich. Aber selbst House of Glory's YouTube-Kanal macht kein Highlight von keinem Match. Sonst haben sie ja ganze Matches auch dann, die besten kommen dann irgendwie kurze Zeit später auf YouTube, die Einzelmatches. Nichts, als ob die schon stattgefunden hat. Also, weird.
Ja.
Das in der heutigen Zeit.
Also für die muss
irgendwas
gegen Land gelaufen sein. Nicht wissen, Marvelous war eine von den Shows, die zu einem dritten, ich sag jetzt mal, Organisationsteil gehörten, wo halt so mehrere Ligen sich so ein bisschen zusammengetan haben und dann in derselben Location veranstaltet haben. War unter anderem auch West Coast. Das sind auch die einzigen, wo ich sozusagen immer das mitgekriegt habe. Sonst hätte ich auch nicht gewusst, warum die eigentlich angekündigten Livestreams nicht stattfinden, wenn ich West Coast geschrieben hätte, dass sie herausgefunden haben, so irgendwie in der Woche vorher, dass die Location kein Internet hat. Weil das sollte ja eigentlich alles bei IWTV laufen, also zumindest die meisten von den Shows. West Coast Pro, West Coast versus the World, will ich auf jeden Fall, Senka Akatsuki sollte, glaube ich, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es eine von den Stardom Girls ist, gegen die sie antreten sollte, oder ob das Danny Luna war, Danny Luna war kurz vorher. Irgendwer ist auf jeden Fall ausgefallen, der gegen den eigentlich Senka Akatsuki antreten sollte. Und dann hieß es, kein Problem, wir haben Surprise. Gut, wie gesagt, die Show, die kam dann halt erst ein bisschen später. Deshalb hat man das dann schon überall schon gesehen, wer es ist und so. Und gefühlt auch das gesamte Match schon. Dann ist das Chris Hero. Und eigentlich hieß es, das wird ein 5-Minuten-Exhibition-Ding. Am Ende haben die sogar 9 gemacht. Und ja, kann man mal machen. das war mein Highlight auch von der Show. Chris sieht man selten, wenn man ihn mal sieht, ist es schön. Allerdings muss ich sagen, die Halle hat mir nicht gefallen, wo die waren. Der Ring war auch gefühlt so nur 10 cm über dem Boden. Das sah alles, das sah irgendwie komisch aus. Aber ja, mei.
Ich weiß ja, nicht. Gibt's halt leider.
Ich weiß nicht, ob du die Show gesehen hast.
Nee.
Okay.
Ja. Aber ich kenne die Art von Ring. War bei Shikara zum Beispiel früher auch sehr oft.
Okay. Die West Coast Show, die kann man übrigens auf YouTube, auf dem Kanal von West Coast kostenlos sich angucken. Also die ist sogar noch einfacher. Kann man die sich organisieren sozusagen. Ja. Gut. Ich habe jetzt noch 3 Tabs offen.
Ja.
Soll ich einfach weitermachen?
Ich habe auch 3 Tabs offen. Gut. Ja, ich greife wieder ein, wenn wir. Ich habe jetzt gesagt, ich habe noch 2 ganze Shows, die aber mehr oder weniger zusammengehören. Und Herr White, Effie's Big Game Ranch.
Ja, und bei den beiden Shows weiß ich, dass du die nämlich hast. Deshalb habe ich bei mir die rausgenommen, weil ich da ja schon wusste, dass du drüber reden wirst. Gringo Locos, The World of Lucha. Wer halt mal ab und zu mal ein bisschen Lucha sehen will, mit Gringo Loco Einschlag. Eigentlich, ich wollte gerade fast jedes Jahr mit dabei. Man bekommt, was man erwartete, Kost. Nicht spektakulär, aber für mich zumindest unterhaltsam. Leider das Match, auf das ich mich am meisten gefreut hatte, Gallano de Mal gegen Jack Cartwheel, ist leider nach 7 Minuten flach gefallen, weil sich Jack Cartwheel verletzt hat. Mhm. Das war dann natürlich meh. Und ich sag ganz, den Main Event Lucha Extreme Deathmatch El Desperado gegen Vipress, ja, war okay. Aber wahrscheinlich habe ich bei GCW jetzt einfach schon so viel Zeugs gesehen, dass mich das jetzt auch nicht irgendwie. Aber ja, grundsätzlich war das auch eine unterhaltsame Show. Auch wenn ich bei der irgendwie am meisten Kritik gelesen habe, so teilweise so, weil der, auch dumme Kritik wieder, so wurden so kritisiert worden, dass da Leute mit bei sind, die ja, weil das ja eine Lucha-Show ist, warum die bei einer Lucha-Show mit bei sind. Und ich mir so gedacht, und ich so gesagt, also, habt ihr eigentlich die anderen Gringo Loco-Shows mal geguckt? Da waren auch immer.
Ich hab Lucha nicht verstanden.
Ja. Also zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer da speziell erwähnt wurde. Also ich weiß, irgendwo habe ich auch gelesen, die haben nicht verstanden, warum der Main Event bei der Show war. Und ja, im Six-Way Scramble, Jimmy Lloyd und ein KG Orso mit drinne und so. Und dann waren ja auch ein paar von den Dragon Gate Jungs mit bei. Und ich so gedacht, also ja, das ist halt die Gringo Loco Shows.
Ja, aber Lucha ist ja ganz generell eine sehr weltoffene Art von Wrestling. Das heißt, Lucha-Wrestling ist ja nicht Maske gegen Maske und nur Mexikaner gegen Mexikaner, sondern Lucha ist ein Wrestling-Gefühl. So sagen das selbst Lucha-Wrestler, so à la Rey Mysterio und Conan und sowas. Wenn du die mal fragt, wer bei einer Show auftreten dürfte, die würden dir nie sagen, der dürfte nicht. Weil gerade Lucha-Wrestling ist weltoffen im Vergleich zu allen anderen Wrestling-Arten. Natürlich hast du immer wieder auf dem Planeten Ligen, wo du Mix-Max bekommst. Ja, aktuell wahrscheinlich MLW, die wahrscheinlich größte Hybrid-Liga auf dem Planeten. Aber die halten dir das eben auch dann so ein bisschen vor. Lucha-Wrestling ist weltoffen und ist offen für, vielleicht nicht politisch offen, so also hinter den Kulissen und so, aber von Wrestling-Stilen und von Wrestlern, die bei deiner Show auftreten, haben sie keine Restriktionen. Und auch dafür steht Lucha. Und deswegen ist das durchaus völlig in Ordnung, dass hier ein Amerikaner und, keine Ahnung, eine Frau im Main-Event und sowas, das ist Lucha. Das ist einfach weltoffen für Wrestling. Nicht für Politik und nicht zu weit jetzt gehen damit. Hm. Ihr wisst, was ich meine. Mexikanisches Wrestling, Mexiko generell ein bisschen schwierig, was sowas alles betrifft. Aber Lucha Wrestling ist weltoffen.
Ja. Ja, wie gesagt, da wird mir ein paar Leute auch was anderes erklären, wo ich so gedacht habe, so, ey, ja, wie gesagt, das ist ja auch nichts, was jetzt bei den Gringo-Loco-Shows irgendwie neu gewesen wäre. Das war ja schon, das Prinzip war ja immer so. Ja. Aber naja. Gut. Dann.
Ja. Hast du noch die Desperado-Show? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, die habe ich jetzt gar nicht mehr, nee.
Okay. Nein, die fand ich auch nicht so doll.
Müssen wir noch ganz kurz Bloodsport? Bloodsport ist ja, Bloodsport.
Ich habe das noch nicht gesehen. Weil die letzte.
Ja, das ist eigentlich eher so das, was sozusagen am Ende hängen blieb, dass halt Josh Barnett am Ende gesagt hat, dass er jetzt sozusagen mit den Bloodsport-Veranstaltung damit aufhört. Ja, gut, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass dann halt Bloodsport von wem anders übernommen würde. Das Konzept. Aber ja, das ist natürlich, weil es immer so eines der Highlights war. Aber.
Macht ja, im nächsten Jahr einfach Pete Dunne.
Ja, oder auch eine Shayna Baszler hat. Es gab einige, sag ich mal, die sehr deutlich ausgedrückt haben, wie schade es wäre, wenn es keinen Bloodsport mehr gäbe. Ja. Und wo man so das Gefühl hatte, die möchten ihren Namen schon mal so mit reinschmeißen. Ist jetzt natürlich, wie gesagt, dadurch, dass es eine Weile her ist, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wer. Aber ich meine auch, dass ich bei Natalia auch so rausgelesen hatte, dass die das sehr schade finden würde, wenn es keinen Bloodsport mehr gäbe. Und wie gesagt, ja. Bei einer Shayna auch. Und ich sag mal, gibt ja so einige. Es muss jetzt nicht unbedingt wieder zu Matt Riddles Bloodsport zurückkehren.
Ich glaube, der ist da auch nicht im Dunstkreis.
Ja.
Bei GCW.
Aber wie gesagt, gäbe ja einige, also es gibt ja auch einige, die, ich sag mal, gefühlt jedes Jahr dabei waren in den letzten Jahren,
ja.
Denen ich das zutrauen würde. Ist halt immer so die Frage, so eben, ich weiß ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, warum Barnett jetzt nicht mehr möchte, ob sie ihm einfach zu viel, ich sag mal, das ist ja jetzt auch teilweise gewesen, dass er 2-3 Mal im Jahr veranstaltet hat. Ob es jetzt einfach, vielleicht auch hinter den Kulissen einfach zu schwierig war, die Leute zusammenzukriegen. Ne, einfach der Aufwand, irgendwann ja, gemerkt hat, boah, ey, das ist es für mich nicht mehr. Er wird ja auch nicht mehr jünger. Auch wenn ich gefühlt seit der Ankündigung öfters irgendwo habe aufschlagen sehen, wrestling-technisch. Aber ja, wie gesagt, mal gucken, abwarten, Tee trinken. Was da spätestens nächstes Jahr, gut, da muss man ja eh gucken, was nächstes Jahr passiert.
Ich werfe mal einen Namen in den Raum, den ich mir vorstellen könnte, dass er es übernimmt, ist Tom Lawler.
Ja, das macht auch Sinn, ja.
Aber ohne irgendwas zu wissen oder so, ne? Aber der passt in die Rubrik, der hat genug Kontakte. Der würde halt jetzt nicht nur auf Wrestling-Basis funktionieren, sondern eben auch die Legitimacy. Ihr wisst schon, was ich meine. also die Wertigkeit so eines Events dann auch nach außen tragen und genau. Ja, wir sind ungefähr 15 Minuten. Kleine Info für dich, ja. Also 15 cool. Minuten haben wir noch.
Gut.
Aber also für meinen Part reicht es auf jeden Fall. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir die Sendung vorher fertig haben. Aber dass wir mal vorher fertig werden, ist eher unwahrscheinlich. Mal gucken. Ja. Ja. Da, aber hast du irgendwie ein Highlight von der Show? Also ich habe gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber Card im Vorfeld war ja stark mit Dunn gegen Takeda und Dempsey gegen Thatcher und Nettie gegen Shayna. So als die drei Aushängesachen für mich im Vorfeld. Haben die Matches dann das gehalten? Was war dein Highlight?
Boah, ey, das fällt mir jetzt schon wieder schwer, das alles auseinanderzuhalten.
Okay.
Wie gesagt, man muss auch.
Also, die Matchwerten, laut Matchwertungen ist Charlie Dempsey gegen Timothy Thatcher das Beste mit 7-7-1. Aber 7-3-8 dann gegen Takeda und 7-1-7 Abel gegen Stevens und 7-0-5 Nettie gegen Shayna. Das sind die vier besten Matches von oben nach unten.
Ja. Also, zum Beispiel bei Nettie gegen Shayna hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass das bei der war und nicht bei letztes Jahr schon. Wobei, ja, okay. Nee, letztes Jahr war Nettie war, glaube ich, gegen Mio Yamashita oder Yamashita. Glaube ich. War das letztes Jahr oder das Jahr davor? Es blendet halt alles ein bisschen zusammen. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, gut, wenn ihr das zeitnah zur Veröffentlichung hört, wir gehen mal davon aus, dass wir es diese Woche auch veröffentlichen. Wir nehmen gerade Mittwoch auf. Also ich habe hier, ich bin auch gut bei den über 30 Grad. Ich merke das auch so leicht im Hirn.
Also, letztes Jahr war gegen Mascha von Nettie.
Okay, dann war es gegen
Mio war 13, also nee, stimmt, du, beide mal, ist beides richtig, Jan. denn bei Bloodsport im Rahmen vom SummerSlam war gegen Mascha und im Rahmen von WrestleMania war, hast du recht, gegen Mio. Ja. Ich habe jetzt bloß nach GCW geguckt und das war beides letztes Jahr.
Stimmt, das waren zwei normale, die sie letztes Jahr gemacht hatten. Dazu waren ja auch noch eine in Japan und ich glaube, war die in London auch letztes Jahr?
Ja.
Ja, deshalb, also wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass er sich da entweder jetzt nochmal alles rausgehauen hat, nochmal überall, wo er nochmal veranstalten wollte, veranstaltet hat. Hm. Oder er sich da jetzt ein bisschen übernommen hat, damit mehreren da sind in einem Jahr. Naja, egal.
War die London Bloodsport Show nicht im Januar diesen Jahres?
Könnte sogar sein.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher gerade, ich habe irgendwie so ein Gefühl. Aber bei mir ist auch manchmal Zeit so ein Ding, weil ich viel gucke, also, und dann auch ein bisschen hin und her rutsche.
Also sagen wir mal im Wrestling-Jahr, ne, von WrestleMania zu WrestleMania.
Ja, das wird bestimmt stimmen, hoffentlich.
Aber die Show zum Beispiel, die London-Show, habe ich auch nicht gesehen, weil die weder live noch denn direkt so als VOD, ich bin mir auch nicht sicher, irgendwie war das, dass die irgendwie schlechter denn veröffentlicht wurde. Da ist irgendwas und dann habe ich die, na, wie es denn so ist, aus dem Auge, aus dem Sinn. Die Ankündigungen waren auch nicht so pralle, beziehungsweise Leute halt vor allem aus dem britischen Bereich, die ich teilweise gar nicht kannte, wo ich gar keinen Bezug so zu hatte.
Okay, ich hab's Jan, September 2025, also nicht Januar diesen Jahres.
Ja.
Kann man aber bei Trailer gucken.
Okay. War vielleicht die Japan-Show sogar im Jahr davor. Japan, Bloodsport Bushido.
Vielleicht kann ich mich rausreden, dass ich die Show vielleicht im Januar diesen Jahres gesehen habe, dass ich deswegen irgendwie gerade so dachte, Januar. Wer weiß, egal. Manchmal,
wer weiß.
Man versteht das Gehirn selber nicht so richtig, warum man denkt, dass es so ist.
Das ist richtig. Ich hätte jetzt noch mein absolutes Highlight von den Sachen, die ich gesehen habe.
Ja.
Außer vielleicht das, was du noch hast, was ich halt bei mir rausgenommen habe. Meine vielleicht sogar mit Lieblingsshow des gesamten Wochenendes, Effie's Big Gay Brunch.
Ja.
Die ich auch zum ersten Mal live sehen konnte, weil ja am Samstag kein NXT war, was ja die letzten Jahre mit Stand and Deliver immer den Samstagabendspot hatte. Und ich dann immer das erst später gucken konnte. Ich hatte ja richtig viel Spaß mit der Show. Gefühlt hatten auch alle Leute, die dabei waren, viel Spaß. Und rundum gute Show. Ich weiß gar nicht, was mein Highlight am Ende wäre. Vielleicht, also auf jeden Fall erwähnen so ein bisschen Mercedes Martinez gegen Vipers, weil ich glaube, es war eins der letzten Matches von Mercedes Martinez.
Ich sag, ihre Abschiedstour.
Da weiß ich, also zumindest Kid Bandit im Match danach. Ich glaube,
Kid Bandit hat aufgehört, ja.
Da war es sogar offiziell, könnte das genau. letzte.
Mercedes macht ihre Abschiedstour und Kid Bandit hat hier ihr Retirement-Match.
Ja. Wie gesagt, rundum zufrieden. Ich habe zwar teilweise viele Leute nicht gekannt, also ganz schlimm war es eben in Paris Twink Gauntlet Match, wo ich glaube ich, jetzt muss ich mal kurz gucken, wenn ich hier die Namen nochmal durchgehe, Bear Bronson, CPA, Nikki XS und dann hört es auch schon auf, glaube ich.
Echt? Okay. Naja, gut, ich gucke halt relativ regelmäßig GCW, deswegen habe ich natürlich ein paar Leute auf dem Radar, ne? Aber, ich kannte aber auch tatsächlich zwei oder drei nicht, muss ich auch zugeben,
Und,
das eine Team kannte ich zum Beispiel in Gänze nicht. Weiß nicht, das müsste dieses Platonic Romance sein. Damien Desire und Richie Coy steht hier bei Dings. Ich glaube, die hatte ich nicht auf dem Radar vorher.
Ja, dann hatten die auch am Kommentar auch noch irgendeinen Ich möchte jetzt sagen, einen älteren Herrn, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig...
Eine Drag Queen.
Auf jeden Fall eine
zwei Drag Queens.
Ja, und der, die eine Person, die war, die hatte öfters mal dann so, oh, was passiert denn jetzt? Also die, man hat gemerkt,
Cosmo.
War wahrscheinlich die erste Wrestling-Show, aber hat halt so, wie man sagt, so unschuldige Neugier und Begeisterung rübergebracht.
Ja, das war Cosmo. Cosmo Lombino. Und Polo Del Mar ist ja Co-Presenter dieses Jahr gewesen vom Big Gay Brunch.
Ja, also wie gesagt, das war einfach so eine Wohlfühlshow. Wie gesagt, dadurch, dass ich die live gucken konnte, das ist meistens dann immer nochmal, wertet oft die Sachen nochmal auf, weil man dann so gerade so in dem Vibe so ein bisschen mit drin ist und nicht abgelenkt wird durch was anderes. Ja.
Ich habe halt, wie gesagt, bei der Show habe ich halt auch noch eins meiner 5 Match-Highlights. Das ist dann Vipress gegen Mercedes Martinez. Vipress sowieso, ähnlich wie Shotzi, ein richtig heftiges Wochenende gehabt mit vielen Matches. Gefühlt bei allen GCW-Shows eingesetzt. Vielleicht stimmt sogar. Die hat hier nochmal richtig durch die Decke sich ihren Namen da gemacht und ja, holt sich halt einen Sieg gegen Mercedes Martinez. Und ich habe es vor einer Weile schon mal gesagt, Vipress aktuell eine meiner liebsten Damenwrestlerinnen auf dem Planeten und aktuell leider verletzt. Aber ja, genau. Trotzdem, das Match hat mir sehr gut gefallen. Das ist deswegen auch das Damenmatch, was ich herausheben würde vom ganzen Wochenende.
Gut. Ja.
Am Ende auch noch Knutschis von Cheerleader Melissa und Taya Valkyrie. Das war alles sehr rund. Also es hat Laune gemacht einfach. Ja. Haben wir noch 7 Minuten für den Main Event. Wahrscheinlich.
Ja, viel Spaß.
Du machst ja mit. Also es ist nicht überraschend, weil ich es bei Give Me 5 schon angekündigt habe, dass ich hier drüber reden werde. Es ist natürlich Joey Janela Spring Break 10 im Doppelbesetzung. In dem Fall Tag 1 halt dem eigentlichen Hauptevent und Tag 2 halt Immortal Clusterfuck. Machen wir mal Clusterfuck zuerst, hinten dran, was eigentlich später stattgefunden hat. Super lang, aber sehr unterhaltsam. Ich kannte, glaube ich, nur einen Wrestler im ganzen Teilnehmerfeld nicht. Das ist schon mal cool. Ich fand diese Spots mit den Dinosauriern fand ich super unterhaltsam, super witzig. Und dass dann der Kommentar irgendwie meinte, and there is extinct again. Das war so richtig schön bekloppt irgendwie einfach. Das hat mir Laune gemacht. Dann fand ich den Part mit dem Singen von den verschiedenen Wrestlern und Wrestlerinnen fand ich super unterhaltsam. Das ist so weird und dann irgendwie gleichzeitig hast du irgendwie ein Lächeln im Gesicht und du merkst, hey, es funktioniert, alles cool. Highlight wahrscheinlich Invisible Man und Invisible Stan. Also Stan ist ja den Tag vorher zurückgekehrt und dann, ja, also, ne? Das war irgendwie auch schön, das so nochmal zu bekommen. Ich meine, dass Invisible Man die meisten Eliminierungen im Rahmen dieses Clusterfucks hat, ist auch völlig bekloppt. Dann hat hier auch wieder der Twink-Part mit Perro, wo dann einfach alle nochmal ran dürfen, ne? Logan Cavazos und Anakin Murphy und Junior Underwood, wahrscheinlich die drei, die am ehesten auch jetzt aktuell beim GCW-Produkt ein bisschen höher hinaus dürfen. Vor allen voran natürlich Anakin Murphy, der jetzt mehrfach schon Title Shots hatte und im Main Event stand. Und Junior Underwood hat gerade das Okay von Speedball Mike Bailey bekommen. Das mach mal so weiter, du machst alles richtig. Also die sind da schon auf einem richtig guten Weg und ja, am Ende gewinnt Shotzi. Sind wir ganz ehrlich, ist für einen Clusterfuck relativ wurscht. Ist für sie cool, weil sie eben, wie gesagt, gerade mit Vipress ein heftiges Wochenende hatte, viele Einsätze und so weiter. Dementsprechend geht das für sie okay. Obwohl ich persönlich mich, glaube ich, über einen Slate-Sieg, der letzte ist, der eliminiert wurde, mehr gefreut hätte. Am meisten hätte ich mich gefreut, wenn Vipress gewinnt, weil die ist als vorletzte, also vorvorletzte eliminiert. Aber das ist dann wieder ganz persönlicher Gusto. Shotzi als Siegerin geht für mich völlig in Ordnung. War unterhaltsam, war witzig, aber war auch sehr lang. Mit fast 3 Stunden. Also ein 2,5 Stunden Match ist schon, naja, da macht das Gehirn auch zwischendurch mal so ein bisschen Aussetzer. Ja, ja und das eigentliche Highlight, wie gesagt, mein Wochenend-Highlight ist die ganze Show im Spring Break. Hat aber auch mein Lowlight des Wochenendes mit enthalten. Das sollte auch nicht so überraschend sein, wer die Show geguckt hat. Fast eine halbe Stunde Loser Leaves GCW Effie gegen Ellie Catch. Da hat fast gar nicht richtig funktioniert. Ich meine, ich hatte nicht die größten Erwartungen an dieses Match. Einfach mehr vom Build-up. Effie ist fein und sowas. Das hat mir schon gut gefallen. In das Match gehend hatte ich keine, also ich hatte keine Hoffnung qualitativ in dieses Match. Und trotzdem war ich irgendwie enttäuscht. Das war nix. Die haben rumgelegen, die waren K.O., die waren, weiß ich nicht, die waren nicht fit. Das hat keinen Spaß gemacht. 25 Minuten, viel zu viel. Sie haben versucht, immer zu retten irgendwie, aber das war nichts. Der Rest der Show hat mir durchweg Laune gemacht. Jan, was war dein Highlight?
Wahrscheinlich so von der Story, auch wenn ich mindestens einen Part in dem Match nicht mag, das Tag-Match Orso und Stackhouse gegen Markus Sand und Jungle Boy. Natürlich der Abschied vom Sandman, der glaube diese Woche oder letzte Woche jetzt auch Geburtstag hat und 61, glaube ich, geworden ist, ist natürlich auch ne letztes Match, also wahrscheinlich erstmal, man weiß ja, ne, Wrestling. ja, aber wahrscheinlich würde ich da das Tag Team Match nehmen, weil da halt auch eine gewisse Story, sag ich mal.
Ja. Aber das ist ja, also es ist halt die wichtigste Show von GCW im Kalenderjahr. Es hatten hier sehr viele Matches im Build-Up. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ich bin ja voll drin bei GCW. Das heißt, wir haben hier sehr, also in nahezu jedem Match ist eine Story gewesen. Sandmans Abschluss natürlich gegen Invisible Man. Dann das mit Marco Stunt, mit der ne, vermeintlichen Karriereende. Dann KJ Oso attackiert ihn, Sam Stackhouse Turn und so weiter. Das ist ja auch stark. Atticus gegen Hayabusa, ja, okay, hat stattgefunden, war im Vorfeld auch mehr Hype für mich drin, hat am Ende, war okay und fertig, ja. Rascals gegen Price, Oliver und Mathers hat auch einfach Laune gemacht, das war kurzweilig. Der Main Event mit Brody Lee Jr. gegen Joey Janela hat auch einen richtig großen Aufbau bekommen und war dann auch wirklich sehr unterhaltsam, also haben sie gut gemacht. Joey Janela hat sich den Arsch abgearbeitet für Brody und trotzdem hat Brody aber auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es gut ist, also da ist nicht viel Schlechtes bei, aber alleine der Sandman Entrance, saugeil. Und diese ganzen verschiedenen Phasen in diesem Match mit den Run-Ins und wer hilft wem und sowas. Und dann die Rückkehr vom Invisible Stan auf einmal, der ja eigentlich gestorben ist. Also, oh mein Gott, Invisible Stan lebt, weißt du? Das sind alles so Sachen, das macht mir wahnsinnig Laune, sowas. Und Wrestling nimmt, soll sich nicht ernst nehmen. Und wenn es sich dann nicht so ernst nimmt und dann auch noch gut ist, dann macht es einfach Spaß. Und das Invisible Man, das letzte Match gegen den Sandman gewinnt, wirkt auf dem Blatt Papier etwas kurios. Wer das Match guckt, weiß genau, das ist genau so gut, wie es ist. Und dass das großteilig das Sandman selber gebaut hat, das Match, sollte man auch relativ schnell erkennen. Weil ja großteilig er die Aktion selber macht. Also ja, das wäre so das, was wirklich heraussticht. Der Opener mit dem Grab the Brass Ring Ding Matchleiter, ne? Was dann am Ende Manders gewonnen hat, war auch okay. Genau, ja, wir sind bei 55 Sekunden. Dann würde ich sagen, kannst du dich jetzt noch verabschieden. Wenn du noch irgendwas hast von der Show, dann gerne, aber wir haben, glaube ich, sonst. Ich bin durch, tatsächlich. 40 Sekunden.
Tschüss.
Gut, also wir haben es hinbekommen tatsächlich. Wenn ihr irgendwas davon besonders gut fandet, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, haben wir irgendwas vergessen. Was waren eure Highlights im Rahmen vom WrestleMania-Wochenende? Pickt uns das gerne noch in die Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich würde gerne dieses Format häufiger bringen, weil man immer wieder zwischendurch was einschieben kann, was man so auch ganz gut überbrücken kann. Ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben das WrestleMania-Wochenende damit endlich passé und können im nächsten Podcast über den Mai sprechen. Dann haben wir alles wirklich doch chronologisch hinbekommen. Und ansonsten sage ich wie immer zum Ende, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke mit 4 Sekunden Restzeit. Bam!